Herzlich willkommen nochmal, meine Damen und Herren, hier zur letzten Sitzung heute zum Thema Betriebssysteme. Ich habe hier die große Freude, zwei Vortragende anzukündigen. Das ist einmal der Professor Peter Trommler und Tobias Kähnel aus Nürnberg sind sie angereist und sie werden heute reden über das OFS, ein allgemeines Offline-Dateisystem auf der Basis von Fuse. Viel Spaß.
Ja, danke schön für die nette Einführung. Mein Name ist Peter Trommler. Ich habe in Nürnberg eine Professur für theoretische Informatik, aber keine Sorge, ich habe das Offline-File-System nicht auf einer Turing-Maschine implementiert, sondern ich habe das sehr praktisch auf Linux implementiert und das zusammen mit dem Tobias Jähnel, der euch das nachher noch vorführen wird. Gut. Was möchte ich heute alles erzählen? Nun zunächst mal zu dem Hintergrund ein bisschen etwas, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann werden wir zu reden haben über, ja, wie Caching sich mit Offline-Fähigkeit verträgt, wie man das machen muss, was es da für Schwierigkeiten gibt. Wenn wir das diskutiert haben, reden wir darüber, was nehmen wir jetzt, um das zu implementieren. Und wir haben uns überlegt, wir wollen nicht unbedingt Kernel-Hacking betreiben. Nicht, dass das nicht auch Spaß macht, aber wir wollten einen etwas allgemeineren Ansatz haben und das soll auch auf so einer Maschine mal irgendwann laufen, nämlich auf Macintosh. Dann möchte ich noch am Schluss ein paar Worte drüber verlieren über Konfliktlösung, nicht, wenn man nicht mit dem Server verbunden ist und es ändert sich auf dem Server eine Datei und ich ändere sie eben auch, sofern ich das darf, dann haben wir natürlich einen Konflikt und müssen schauen, wie wir das Ganze wieder zusammenbekommen. Und schließlich und endlich machen wir dann am Ende noch eine Vorführung, die macht dann der Tobias Jähnel. Ja, der Hintergrund, nun, ich hatte einen Laptop mit Linux drauf und auf dem lief auch Windows und mich hat es immer gestört, dass ich meine Dateien auf einem Windows-Server liegen habe und auch noch andere Dateien auf einem Novell-Server liegen habe und wenn ich nach Hause gegangen bin, dann musste ich mich entweder am Internet anmelden und über eine langsame Verbindung, damals habe ich noch sowas ganz Fortschrittliches wie ISDN gehabt, und als dann meine Eltern und meine Schwiegereltern auch Highspeed-Internet gehabt haben, habe ich mir gedacht, na, jetzt wird es auch langsam Zeit. Und das war sehr mühsam, nicht? Und auf dem Windows-PC, da hatte ich mein ganzes Home-Directory, das stand mir da zur Verfügung und es funktionierte auch so. Also leidlich stimmt schon, nicht? Und manchmal hat es auch nicht funktioniert, aber immerhin, es war besser als nichts. Ja, dann habe ich mich erinnert, AFS, nicht? Ich war 4 Jahre lang bei IBM und habe das benutzt und habe mir gedacht, was kann denn das eigentlich? Das AFS war doch irgendwie ein bisschen dafür gemacht. Aber so richtig hat es das auch nicht unterstützt, was ich haben wollte. Und vor allen Dingen hilft es mir nicht weiter, wenn meine Daten auf Windows und auf CIFS liegen, also auf Windows und auf Novell liegen, da ich für AFS einen AFS-Server brauche und dann da auch wieder irgendwelche Sachen lösen muss. Und Rechenzentrumsbetrieb möchte ich nicht unbedingt selber machen müssen. Die gleiche Richtung geht, Coda und Intermezzo zu nehmen. Ja, nicht diese Systeme, bei denen habe ich geschaut und habe gesehen, naja, da wurde was gemacht. Und als die treibende Kraft an der Carnegie Mellon dann gegangen ist, da sind die Projekte ja mehr oder weniger kurz darauf dann einfach stehen geblieben. Einer der Protagonisten dort an Carnegie Mellon, der hat jetzt seine eigene Firma aufgemacht und der hat dann gesagt, ja, also diese Offline-Fähigkeit bin ich nicht der Meinung, dass die mit dem Dateisystem verbunden sein soll. Und deswegen macht er in seinem neuen Dateisystem die jetzt auch nicht so richtig. Naja, dann habe ich mir überlegt, wie fange ich die Sache an. Nicht so allzu viel Zeit habe ich ja neben der Arbeit auch nicht. Und wenn man, nicht, das ist das Schöne am Professor-Dasein, nicht, man findet Studenten, die Diplomarbeiten machen müssen. Und das war der Tobias Jähnel, der hat dann in seiner Diplomarbeit den State of the Art mal dargestellt und zusammengefasst und eine Grundlage geliefert für ein Projekt, für ein IT-Projekt, das bei uns alle Studenten im Masterstudiengang machen müssen. Und ich habe ihn also dazu gebracht, wahrscheinlich musste ich gar nicht viel nachhelfen, dass er den Master auch macht und hat noch zwei Kollegen, den Frank Sellmann und den Carsten Kolasser gefunden, die da mitziehen. Und dann haben wir das System erstmal natürlich nach unserer Hochschule das OHM-File-System genannt.
Und später natürlich, ja, das war schon pun intended, nicht? Also, dass das auch Offline-File-System dann später mal heißen wird, aber es passt halt ganz gut zu dem oben dazu. Außerdem kennt den jeder. Gut, ich habe schon ein bisschen erzählt, was ich eigentlich haben wollte. Nun, wenn ich Novell und CIFS haben will, dann will ich vielleicht auch irgendwann mal NFS haben. Also habe ich gesagt, Anforderungen von vornherein, das soll mir egal sein, welches Netzwerkdateisystem da drunter liegt. Weiterhin möchte ich nicht an den Servern herumdrehen. Entschuldigung. Da wird sich mein Windows-Administrator freuen, wenn ich ihm sage, er muss da jetzt irgendwas auf seinem Server installieren. Das würde der nicht machen. Da sagt er, nee, das ist mir wichtiger, dass das funktioniert. Und nicht irgendwelche Beta-Software oder Alpha-Software, die da die Studenten vom Trommler geschrieben haben. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut gekommen. Okay, also am Server dürfen wir nichts machen. Der muss so bleiben, wie er ist. Dann wollen wir mindestens so komfortabel sein wie Windows. Naja, da arbeiten wir noch dran. Wir wollen also weiterarbeiten können, wenn die Netzwerkverbindung abbricht, aus welchem Grund auch immer, nicht? Das war ja das LAN bricht gerade zusammen, oder ich nehme einfach meinen Laptop mit und marschiere da los und fange dann draußen wieder an zu arbeiten. Manchmal passiert es auch, dass der Dateiserver nicht verfügbar ist, wenn da gerade Wartung gemacht wird oder wenn er trotzdem, dass ich keine Software installiert habe, auch abgestürzt ist. Das soll ja auch vorkommen. Gut, was wollte ich noch nicht haben? Ich wollte nicht, dass wir in den Kernel eingreifen, weil wir an der Stelle dann wahrscheinlich, ja, hätten wir versuchen müssen, das in den Kernel hineinzubringen, und es geht ja auch ohne. Gut, ja, was sind noch die Randbedingungen? Nun, im Laptop sind große Festplatten. Also gut, in meinem ist sie nicht ganz so gigantisch. Ich habe nur 120 GB. Was aber trotzdem für jede Menge reicht, nicht? Also so viel Text, nicht? Und also Musik habe ich da nicht drauf. Das ist ja meine Arbeitsmaschine. Das geht also, nicht? Man hat Platz genug, um sowas zu machen, um auch eine Spiegelkopie halten zu können. Die zweite, ja, Prämisse, Randbedingung ist, dass sehr selten Konflikte auftreten werden. Nun, in erster Linie meine Anwendungsidee, mein Anwendungshintergrund war, mein Home Directory präsent zu haben, um eben meine Vorlesungen weiterzuentwickeln oder Diplomarbeiten zu lesen oder sonstige Sachen. Und da, ja, im Idealfall, nicht, also sind da manchmal auch Notendaten drauf, sollte die also nur der Eigentümer, nämlich ich, ändern dürfen. Und an der Stelle schätze ich die Kooperation der Studenten dann nicht so sehr. Ist aber, glaube ich, auch bis jetzt noch nicht vorgekommen. Gut, aber ich habe natürlich auch ein Problem, nicht? Ich bin nicht immer organisiert, nicht? Dann nehme ich meinen Rechner zu Hause und arbeite da etwas drauf, dann vergesse ich ihn zu Hause, ach nee, heute brauche ich ihn nicht. Und im Büro dann, ja gut, also jetzt muss ich doch an dieser Datei was ändern, nicht? Also es treten dann doch schon ab und zu mal Konflikte auf, nicht? Also ganz so, dass, wenn man Home Directory nimmt, keine Konflikte auftreten, geht das auch wieder nicht ab, ne? Und was habe ich noch? Ich habe lesenden Zugriff auf gemeinsame Dateien, also Vorlagen, irgendwelche Software, die wir herunterladen, oder auch gemeinsam installierte Software, nicht, die dann zentral gepflegt wird. Solche Sachen sind natürlich völlig unproblematisch, nicht, weil wenn ich nur lesen kann, dann kann ich auch nichts kaputt machen. Was man nicht machen sollte, nun, das steht hier, ist aber nicht so selbstverständlich. Nicht, man soll jetzt nicht auf so einem Verzeichnis gemeinsam entwickeln. Nicht? Das habe ich gesehen, nicht? Also das habe ich auch 1994 bei einer Firma, bei der ich da mal gearbeitet habe, die gar nicht mal so schlecht ist, habe ich das auch gesehen, dass wir alle auf dem gleichen Dateisystem entwickelt haben. Und dann ist man halt ins Büro gegangen und gesagt, Michael, ich möchte gerne kompilieren, kannst du mal deine Datei kompilierfähig machen? Das ist natürlich nicht die gute Idee, also wir kennen alle die Lösungen dafür. Wir nehmen ein Versionskontrollsystem, nicht CVS, Subversion oder ja, was auch immer die Firma da anbietet. Also da sollte man jetzt das OFS nicht dafür missbrauchen. Gut. Nun, wie funktioniert das Ganze jetzt? Und das nehme ich, glaube ich, doch mal diesen Laserpointer da in die Hand. Nun, wir haben letztlich ja zwei Verzeichnisse zunächst einmal. Das eine ist das, was sich auf dem Netzwerkserver befindet. Das sind die Dateien, an denen ich eigentlich interessiert bin. Also die Verzeichnisnamen muss man nicht lesen können. Es reicht, wenn das so ein bisschen drei so Bildchen nebeneinander sind, die so gleich ausschauen. Wir werden dann irgendwo dieses Dateisystem natürlich in einem Cache versorgen. Nicht? Also wir werden, wenn wir online sind, versuchen, alle Dateien von hier nach da zu kopieren. Und dann haben wir jetzt eine zweite Kopie von der ganzen Sache. Nun, die nützt uns noch nicht so wahnsinnig viel, weil wir nämlich darauf nicht arbeiten wollen, auf dem Cache, sondern wir stellen das noch in einem dritten Verzeichnis, das ja mehr oder weniger so ein bisschen virtuell existiert, stellen wir das dann dem Benutzer dar und wir werden es dann später sehen, wie man damit wirklich arbeitet. In der Tat ist es nämlich so, dass ich, wenn ich hier auf das zugreife, dass es sich dann entscheidet, je nachdem, ob jetzt dieser Server, der wohl sollte gerade nicht verfügbar sein, aber der hier, ne, ob der hier online erreichbar ist, dann greife ich direkt durch und natürlich hinterlasse ich meine Sache im Cache auch noch. Und wenn er eben nicht verfügbar ist, wenn der hier weg ist, dann nehme ich eben das hier. Ne? Und deswegen braucht man jetzt hier diese dritte Kopie da noch davor. Ne? Also wir haben drei Verzeichnisse, das eine, das der Benutzer sieht, das zweite die Schattenkopie und das dritte eben das System, das letztlich wirklich auf dem Server dann auch existiert. Gut, und damit wollen wir arbeiten. Damit können wir die Offline-Fähigkeit jetzt herstellen, wenn wir das vernünftig implementieren. Und ja gut, wie haben wir das gemacht? Nun, wir haben also Fuse dafür verwendet. Das ist File System in User Space. Und es ist ganz generisch, wie in Unix das funktioniert. Ich habe es, glaube ich, in die Voraussetzungen für die Veranstaltung reingeschrieben, dass man da so ein bisschen Erfahrung mit haben soll. Na gut, wenn wir aufs Dateisystem zugreifen, dann geht das irgendwann mal auf den Kernel los, nicht in das System Call Interface. Und das System Call Interface kann dann entscheiden anhand des Dateinamens, welcher der nicht, also gibt das an ein virtuelles Filesystem weiter, nicht? Und das virtuelle Filesystem entscheidet dann, ja, wo liegt denn diese Datei überhaupt, nicht? Das kann dann ein Unix-Dateisystem sein, irgendein altes DOS-Ding, FAT, oder eben hier unser Netzwerk-Dateisystem auf einem Samba-Server oder auf diesem Windows-Server eben. Oder es kann auch dieses Filesystem im User-Space sein, von dem aus man dann ja in den User Space wieder zurückgeht, also man geht in den Kern rein und kommt dann aus dem Kern wieder heraus und landet bei einem Dienstprogramm, einem Daemon, der da läuft und der dann irgendetwas mit diesem Dateinamen, den wir da schicken, machen muss. Nun, in unserem Fall ist es so, dass er eine Datei liefern möchte und was muss er also tun? Er muss wieder zurück, nicht? Er muss eine andere Datei jetzt öffnen, nicht? Und das schaut irgendwie so aus, als würde sich da die Katze in den Schwanz beißen und die würde immer im Kreis gehen. Das passiert natürlich nicht, weil diesmal kommt er ja mit einem anderen Dateinamen da an. Wollen wir uns das noch ein bisschen detaillierter anschauen? Nun, was passiert? Ein Programm möchte auf eine Datei zugreifen, da sind wir da oben. Dann wird die entsprechende Funktion im Kernel über das Virtual File System aufgerufen. Wir schicken diese Anfrage an das Fuse weiter, da wir aus dem Namen der Datei, also aus dem Pfadnamen erkennen, okay, das wird von Fuse verwaltet, beziehungsweise das ist unter einem Fuse Mount Point. Fuse selber sagt, okay, da ist der Daemon, der OFS-Daemon zuständig für diese Datei. Ja, und dieser Daemon, der sagt dann, naja gut, jetzt nehme ich die Anfrage entgegen und ruft dann im Fuse selbst die entsprechende File-Zugriff-Routine auf. Nicht? Das kann ein Read sein, das kann ein Write sein, Directory-Listen und all diese Geschichten. Das sind schon einige Funktionen, die man da braucht. Und dann schickt er die Daten, die dabei herauskommen, also das Ergebnis, schickt das an den Fuse-Module zurück und das geht wieder über das virtuelle Filesystem. Und wird dann von dort aus wieder an den Prozess zurückgeliefert. Ja. Und der OFS-Daemon entscheidet halt zur Zeit des Zugriffs, ob jetzt die entfernte Kopie verfügbar ist oder eben nicht. Und wenn die nicht verfügbar ist, dann bedient er sich aus dem Cache. Und wenn sie verfügbar ist und er muss eine Änderung auf dem Remote-File-System machen, macht er die auf dem Cache natürlich auch gleich. Gut. Wie können wir jetzt mit dem OFS interagieren? Nun, wir haben ja dieses dritte Dateisystem, das der Benutzer sieht, das also vom Fuse zur Verfügung gestellt wird, das ist das, mit dem wir eigentlich interagieren. Und da gibt es zwei Attribute. Also wir haben da die Extended File Attributes haben wir verwendet. Die kann man in X3 kann man die auch benutzen. Und in Fuse werden die eben auch unterstützt. Und da haben wir zwei Stück momentan definiert. Ein drittes ist momentan in der Mache. Das sehen wir nachher. Und wir haben das eine, das heißt OFS Offline. Das bezeichnet, dass eben die Datei dann offline verfügbar sein soll. Das hört sich irgendwie komisch an, wenn man dann OFS Available liest, dass die Datei erreichbar ist und verwendet wird. Und das erste sagt, sie ist unter dieser Verwaltung von diesem Offline-System. Und das zweite sagt eben, sie ist jetzt tatsächlich also auch auf der Remote, auf dem Remote-Server ist sie auch tatsächlich zugreifbar. Und diese Attribute, die speichern wir nicht auf dem Server, sondern im Fuse. Und nicht mal da speichern wir sie, sondern sie sind nur virtuell vorhanden. Das sind nur Zustandsinformationen. Das kann man beim Available unmittelbar einsehen, nicht? Da weiß das Betriebssystem, ist der Server erreichbar oder ist er nicht. Wie man das genau macht, da kann man sich verschiedene Politiken ausdenken und da sind wir auch noch ein bisschen am Experimentieren, wie wir es tun. Momentan erkennen wir, wenn die Netzwerkverbindung ausgesteckt wird an einem Ethernet, dass da jetzt was zu tun ist. Man kann sich aber da auch durchaus andere Politiken vorstellen, dass man einfach den System Call versucht und wenn er nicht funktioniert, dass man ihn dann abbricht, was natürlich so mit den Laufzeiten her dann auch irgendwie ein bisschen kritisch ist, wenn man gerade an NFS denkt, wo das ganz schön lange dauern kann, bis man dann rausfindet, dass der Server nicht mehr erreichbar ist. Muss man sich halt überlegen, wie man das machen will. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit zum Experimentieren. Das Available sieht er natürlich dann, wenn er auf den Mount Point schaut, nicht wenn der schon nicht da ist, dann ist auch die Datei nicht verfügbar. Dass man jetzt da feiner granular wird, das haben wir uns momentan noch nicht angeschaut. Das ist wahrscheinlich auch nicht besonders sinnvoll. Und die Offline-Fähigkeit oder die Offline-Verfügbarkeit, die haben wir momentan so implementiert, dass der OFS-Daemon sich am Anfang über eine Liste von Pfaden informiert, die dann tatsächlich offline verfügbar gemacht werden sollen. Also es ist nicht so, dass wir das jetzt irgendwo auf dem Dateisystem speichern müssen, sondern es steht wirklich in einer, also oft im Dateisystembaum, sondern es steht wirklich in einer Konfigurationsdatei. Bis jetzt funktioniert es ganz gut, sehen wir noch keinen Grund, davon eben Abstand zu nehmen. Gut, Synchronisation, nicht? Das ist genau das Problem, nicht? Wenn wir jetzt offline arbeiten, nicht? Ich habe jetzt hier den Rechner nicht im Netz angemeldet und ich möchte an dieser Präsentation jetzt etwas verändern. Wie mache ich das dann? Nun, wir schreiben das mit, also wir schreiben ein Protokoll, ein Rückwärts-Diff von der Datei, nicht, weil die Datei, wie sie momentan ausschaut, die wollen wir ja schnell zugreifbar haben, nicht, wir wollen schnell damit arbeiten und die Ursprungsdatei, die wollen wir eben rekonstruieren können, wenn die Verbindung mit dem Server wieder da ist und dann eben diese Änderungen auf dem Server wieder einbauen. Im Idealfall haben wir Glück gehabt, dass wir eben nur die Datei auch in einer Quelle geändert haben, nämlich entweder auf der Maschine, also auf dem entfernten Computer oder eben auf dem Server. Und im Pechfall, nicht, haben wir das geändert auf beiden Systemen, nicht? Das war, wenn ich unorganisiert war und meinen Laptop nicht mitgenommen habe und dann doch an der Datei, die ich auch zu Hause geändert habe, da auch noch herum geändert habe, dann haben wir ein Problem, nicht? Das muss man erkennen und das erkennen wir momentan an der Änderungszeit der Datei. Also merken wir uns praktisch die Modifikationszeit, zu der wir die Schattenkopie gezogen haben. Und wenn sich die geändert hat und auf dem Server die auch geändert hat, dann wissen wir, okay, es wurde eine Änderung durchgeführt und stoßen dann die Konflikterkennung an. Gut. Die Konfliktlösung passiert so, dass wir durch diesen Schreiblog, den wir haben, eben den gemeinsamen Vorfahren erzeugen können. Also wir können diese Datei, von der wir mal ausgegangen sind, von der das auseinanderging, die können wir uns wieder herstellen. Und wenn wir jetzt Textdateien, das haben wir bisher versucht zu implementieren, wenn wir die nehmen, dann können wir da mit einem Diff3 darauf losgehen und bekommen dann etwas weniger Konflikte oder die Konflikte zumindest, wenn sie da sind, etwas besser lokalisiert, als wenn wir nur die beiden Dateien verwenden und können also die Dateien dann da zusammenfügen und dem Benutzer diese zusammengefügte Datei dann anbieten zum Editieren. Nicht? Das ist die Idee und wir wollen also versuchen, auch andere Dateisysteme, also man könnte sich jetzt hier PowerPoint vorstellen, dass man sagt, na gut, es ist eine Folie eingefügt worden und ich habe noch eine andere Folie eingefügt und jetzt kann ich sagen, naja, ich kann die beiden Folien dahin tun. Ich weiß zwar nicht, welche wohin soll, aber ich kann sie zumindest nebeneinander legen, wenn die jetzt an der gleichen Stelle sind und kann dann den Benutzer entscheiden lassen, was er mit den beiden Folien machen will. Da muss man natürlich diese Formate kennen. Ich meine, da gibt es in Java eine Implementation, die sich damit auseinandersetzt. Die fangen alle mit H an, diese Implementationen, nicht? Und das H steht für horrible. Ja, und die Library, die das implementiert, heißt POI, nicht? Für Poor Obfuscation Implementation, nicht? Also so eine armselige Verwirrungsimplementation, vielleicht auf grob Deutsch übersetzt. Das gucken wir uns vielleicht mal an. Na gut. Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt geworden, das der Tobias Jähnl leitet. Und wir wollen also eine neue Projektarbeit an der Umhochschule machen. Eigentlich hätte ich den Vorschlag dazu gestern einreichen müssen, aber das macht nichts. Das kann ich am Sonntagabend auch noch machen. Die Studenten kommen vor Montag sowieso nicht auf diese Seite. Das passt schon, das kriegen wir hin. Was habe ich mir vorgenommen dafür? Jemand, der über das Projekt erfahren hat gefragt, ob man das nicht auch ganz gut dafür verwenden kann, das Problem von Mozilla zu lösen. Wenn man nämlich in Mozilla, ich glaube in Firefox war es, in irgendwie neueren Version laufen lässt, dann liegt der in Cache etwas ungünstig an, wenn man ein Netzwerkdateisystem hat, in dem der Cache liegt. Und das passiert ja häufig an Universitäten nicht. Wir geben den Studenten ein Heimverzeichnis, das auf einem Netzrechner liegt, damit die an jedem Computer die gleiche Umgebung haben. Und Studenten sind manchmal sehr intolerant, was langsame Systeme angeht. Und vielleicht ist es auch mein Betriebssystemkollege, hat es denen nicht richtig beigebracht, dass das einfach langsamer ist, wenn man auf so ein entferntes Dateisystem zugreift. Und Mozilla scheint das so nervig zu sein, dass das also nicht so ganz gut ist. Und das hat mich also auf die Idee gebracht, da vielleicht Caching-Strategien in diesem neuen Projekt zu untersuchen, die dann auch wieder individuell für einzelne Pfade, also für einzelne Unterverzeichnisse, da dann konfigurierbar eben sein sollen. So, und nicht ein Open-Source-Projekt, jeder darf mitmachen, nicht? Ihr auch, ne? Dürft alle gerne mitmachen. Und der Tobias Jähnl freut sich bestimmt über die Beiträge. Und jetzt freut er sich darüber, dass er die Demo geben darf. Okay, gut. Dankeschön.
Ja, hallo. Also nochmal kurz zu mir. Ich heiße Tobias Jähnl, war bis September immatrikuliert an der Umhochschule und bin seit Oktober jetzt in Erlangen bei der Firma EB Automotive angestellt. Wir machen Software für Automobil, also Automobilzulieferer. Das heißt ein bisschen wenig Offline-Dateisystem. Gut, ich möchte euch jetzt das zeigen, was wir bisher umgesetzt haben, sage ich mal so. Also Prototypen sozusagen. Und ein bisschen zeigen, was wir schon können. Ich möchte noch kurz was zur Präsentation sagen. Dazu gehe ich nochmal auf eine andere Folie zurück. Und zwar auf diese hier. Wir hätten ja eigentlich ein entferntes Dateisystem, das reingemountet wird. Es ist jetzt das Problem, ich habe jetzt hier kein Netzwerk und kein entferntes Dateisystem. Ich wollte es eigentlich auf meinem Mac hosten machen, aber irgendwie scheint die Samba-Implementierung da etwas restriktiv zu sein. Auf jeden Fall mochte er mich nicht. Deswegen werde ich das jetzt lokal zeigen. Das heißt, ich werde jetzt einfach ein Verzeichnis lokal definieren und das werde ich spiegeln sozusagen. Also das heißt, ich werde eine Verbindung zwischen einem lokalen und einem anderen Lokal herstellen oder eben trennen. Und das ist dann meine Offline-Arbeiten. Also bei mir daheim mit meinem Linux-Samba-Server funktioniert es relativ gut, aber der Mac mag da irgendwie nicht. Okay. Schauen wir mal, ob man noch von der Größe her, ist ein bisschen klein, oder? Das wird immer kleiner. Man sieht nicht viel, oder? Ja. Okay, jetzt sehen wir was. Alles klar. Muss ich es mal hier auch noch machen? Ein paar so Fenster offen. Okay, ich habe mich jetzt einfach mal als Root angemeldet und hier eine Demo-Umgebung gebastelt. Also ich habe jetzt mehr oder weniger eigentlich nur zwei Verzeichnisse angelegt. Einmal die Remote Share, das ist quasi das Verzeichnis, das mir so virtuell jetzt meinen Server darstellen soll. Und dann habe ich einen Mount Point, das ist da, wo ich das dann als Benutzer sehen möchte. Warte, warte, falscher Knopf. Ich gehe jetzt einfach mal in dieses Verzeichnis rein. Gut. Hier in Remote Share. Ach, da bin ich schon drin. Gut. Hier habe ich jetzt einfach mal ein paar Dateien auf meiner Remote Share liegen sozusagen. Und jetzt möchte ich das Ganze gerne mounten. Dazu gibt es einen Mount Helper. Also das heißt, ich kann sagen mount-t-ofs. Da gibt es einen Mount-Helper, der heißt mount.ofs. Dieses Mount-Kommando sucht erstmal, ob das eingebaut dieses Dateisystem schon kann. Und wenn es das Dateisystem noch nicht kann, dann sucht es nach einer Binary mount.ofs in diesem Fall. Und da haben wir eben einen Mount-Helper definiert, der dann das OFS startet. Jetzt sage ich ihm, was er mounten soll. In dem Fall ist es ein File. Ich könnte jetzt hier vorne auch zum Beispiel schreiben SMBFS für Samba oder NFS, wenn ich ein NFS-Laufwerk mounten möchte. Also in dem Fall habe ich jetzt hier einfach ein File. Das liegt root hier, remote share, wie gesagt. Und das mount ich mir in meinen Mount-Point hinein. Gut. Starting meldet sich mehr oder weniger das OFS, dass es da ist. Und wenn ich mir jetzt meine gemounteten Dateisysteme anschaue, dann sehe ich ganz unten, dass ich jetzt ein Dateisystem vom Typ OFS eingebunden habe. Gut, in dem Mount Point sehe ich jetzt auch nichts. Okay, vielleicht sollte ich es nochmal. Habe ich jetzt hier einen falschen Pfad angegeben? Nein. War ich im falschen Pfad? Ja, jetzt geht's. Okay. Irgendwas verbockt gehabt. Gut. Also wir haben jetzt hier quasi ein gespiegeltes Verzeichnis. Das kennt man ja, wenn ich jetzt hier eine Datei anlege. Dann habe ich die Datei genauso auch, sehe ich die genauso auch hier drin.
Wo liegt jetzt der Cache?
Der Cache, das zeige ich nachher noch. Da gibt es ein extra Verzeichnis. Momentan wird im Cache noch gar nichts abgelegt, weil nämlich noch nichts offline verfügbar gemacht wird. Das muss ich dem explizit sagen, was ich denn gerne offline hätte. Und das werde ich jetzt gleich als nächstes machen. Das ist jetzt dieses erste Attribut ofs.offline. Also wir machen hier mit diesen Extended File Attributes rum. Ich weiß nicht, ob die bekannt sind. Da gibt es ganz einfache Kommandos zum Lesen und zum Schreiben. Wenn ich jetzt hier sage, getf-n, dann sage ich ihm, ich möchte gerne dieses Attribut lesen. Und wenn ich jetzt sage hier Punkt, dann heißt es hier offline gleich no. Das heißt, wenn ich jetzt mein Dateisystem wieder trennen würde, dann wäre diese Datei nicht offline verfügbar, das heißt, ich sehe sie nicht. Also ich habe jetzt momentan noch nichts offline verfügbar gemacht. Ich setze jetzt allerdings offline, diesen Ordner Test, setze ich jetzt auf offline. Das heißt, ja, Test, genau, er hat jetzt dieses Attribut offline bekommen. Und erst in diesem Moment ist er in den Cache kopiert worden. Und jetzt komme ich auf die Frage zurück, wo ist denn der Cache? Der Cache liegt unter var OFS. Das haben wir jetzt einfach mal so definiert, kann man umstellen. Da gibt es einen Ordner Backing und in diesem Ordner Backing gibt es für jede für jeden OFS Managed Mount Point, also wir nennen das so, also für jeden Mount Point, den wir quasi, an den wir quasi OFS angehängt haben, für den gibt es hier ein Verzeichnis. Und hier drin ist jetzt auch der Cache. Und da liegt die Datei, oder dieses Dateiverzeichnis. Das wurde quasi beim Offline-Setzen hier hineinkopiert.
Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, welche Dateien ich alle einzeln offline verfügbar haben möchte, oder kann ich auch beim Mounten per Default sagen, ich will alles offline verfügbar haben, weil ich noch nicht weiß, was ich genau bearbeite?
Könnte man auch machen. Also beim Mounten, beim Default haben wir es jetzt noch nicht drin, das ist aber kein größerer Act, aber ich kann einfach sagen, mit diesem Offline-Attribut setzen, dass ich quasi das gesamte Verzeichnis offline verfügbar haben möchte. Aber der Sinn ist ja der, dass wir die Sachen sofort runterkopieren. Also das heißt, wenn ich jetzt eine riesengroße Public Share habe, wo dann alle möglichen Menschen mit ihren Sachen drin rumfahren, was weiß ich, so und so viele Projekte und so weiter und dann mehrere Gigabyte mit dem Projektlaufwerk drin haben, dann macht es nicht unbedingt Sinn, das gesamte Projektlaufwerk offline verfügbar zu machen. Weil dann würde er die ganzen Gigabyte praktisch runterkopieren auf die Festplatte. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen es den Benutzer vorher entscheiden, was möchte er denn gerne offline haben, und da setzt dieses Attribut drauf.
Und das muss ich nach jedem Mounten zur Zeit
neu? Nein. Das wird einmal gesetzt, das wird gespeichert, das kann ich vielleicht auch gleich noch zeigen. Ebenfalls in diesem OFS-Verzeichnis gibt's eine Datei mit einem sehr wirren Namen, nicht CD. Und da steht jetzt drin, was offline verfügbar ist. Das ist also eigentlich eine ganz einfache Config-Datei, die könnte man sogar per Hand editieren. Mehr macht der eigentlich nicht. Der schreibt es da rein und kopiert es eben runter.
Ja? Diese Attribute, die werden jetzt wurden auf Verzeichnis gesetzt.
Ja.
Gelten die rekursiv oder werden die dann rekursiv für alle Dateien da drin gesetzt?
Die werden vererbt. Also das heißt, das Einzige, was dieses Offline-Attribut setzen ausmacht, ist eigentlich nur dieser Eintrag, neben dem Runterkopieren. Und dann sind automatisch alle Dateien, die ich da anlege, auch offline. Also alles, was da drunter ist, ja?
Kann man hier welche ausschließen?
Haben wir bisher noch nicht gemacht. Wäre aber denkbar auf jeden Fall. Wäre ein sinnvoller Ansatz auf jeden Fall.
Ja? Die Dateien, die auch schon in diesem Verzeichnis drin waren, die sind nicht mit offline verfügbar. Nur die, die ich neu anlege.
Nein, alle Dateien. Es sind alle Dateien offen verfügbar. Also der Gedanke dabei ist der, ich bin in der Arbeit, arbeite an irgendeinem Projekt oder was, also ein Projekt, das ich jetzt nicht in der Versionsverwaltung organisiere, meinetwegen PowerPoint-Folien oder sonst was, dann setze ich dieses Offline-Attribut oder habe es gesetzt, mache diesen Abgleich und gehe nach Hause. Und dann habe ich alles, was ich brauche, mit dabei. Und wenn ich dann in die Firma zurückgehe, dann mache ich die Reintegration und dann wird das alles, was ich verändert habe, wieder auf den Server zurückgeschrieben.
Ja. Was passiert, wenn eine Datei, die ich jetzt gesagt habe, soll offline verfügbar sein, das heißt beim Mounten wurde sie herunterkopiert oder beim Sagen dieses Verzeichnisses?
Mhm.
Was passiert, wenn die geändert wird auf dem Server, nachdem sie in den Cache hineingewandert ist?
Das ist eine sehr gute Frage, da haben wir auch lange überlegt, was wir da machen, weil wir haben ja gesagt, wir verändern den Server nicht. Wir wollen nicht. Es gibt Ansätze, Coda und so weiter und noch ein paar andere. Da ist die gleiche Software auch auf dem Server installiert und dann merkt der Server das und meldet allen Clients, die das offline verfügbar haben. Aber bei uns ist es nicht so, also wir sind jetzt darauf zurückgegangen, dass wir das jedes Mal anstoßen müssen. Also das heißt, wenn ich jetzt heimgehen will, dann mache ich einmal lasse ich den einmal laufen, dann überprüft er, welche Dateien haben sich geändert. Der geht quasi die komplette Remote Share durch. Die Dateien, die sich verändert haben, die zieht er runter. Genau. Okay. Genau, wir waren hier im Mount Point und haben uns dieses Verzeichnis Test offline verfügbar gemacht. Da sind auch wieder Dateien drin. Und jetzt gehen wir mal offline. Also ich mache das jetzt einfach so, dass ich auch wiederum ein Attribut setze. Und zwar das Verzeichnis, also dieser Mount Point, ist jetzt verfügbar. Das vererbt sich übrigens auch nach unten, also es wird auch nirgends gespeichert, sondern es gibt einfach diesen Zustand, es ist verfügbar, es ist nicht verfügbar. Also wenn ich weg bin von meinem Netzwerk, dann ist es nicht verfügbar und wenn ich da bin, ist es verfügbar. Und um das Ganze sozusagen selber zu bestimmen, kann ich jetzt dieses Attribut auch setzen, also beziehungsweise löschen in dem Fall, also das Minus X heißt jetzt, ich lösche das Attribut und dann ist dieses Attribut weg und das Dateisystem ist nicht mehr verbunden sozusagen. Also es arbeitet jetzt unabhängig vom entfernten Verzeichnis nur noch auf dem Cache. Wenn ich jetzt hier mal schaue, was ich für Dateien drin habe, wir erinnern uns, wir haben nur das Verzeichnis Test offline markiert und nur dieses Verzeichnis wurde auch in den Cache runterkopiert. Wenn ich mir jetzt anschaue, was hier drin ist, dann gibt es ja auch tatsächlich nur noch dieses Verzeichnis Test, weil das eben nicht mehr verbunden ist. Ich gehe jetzt mal hier rein und lege einfach mal eine Datei an. Gut. Wir haben die Datei angelegt, wie gehabt. Die Datei ist vorhanden. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf unseren Server, also auf unsere Remote Share. Und wenn wir jetzt auch wieder in den Ordner Test reingehen, sehen wir, es gibt diese Datei Demo.txt nicht. Ist logisch, wir sind nicht verbunden mit dem Server. Wir haben es nur im Cache geändert. Der nächste Schritt wäre jetzt, wir kommen zurück, wir schließen uns wieder an unser Netzwerk an und wir haben wieder ein Netzwerk verfügbar. Das heißt, ich setze jetzt dieses Attribut wieder auf verfügbar. Also momentan ist available no, also das heißt, wir sind nicht verbunden. Und jetzt setzen wir dieses Attribut. Das heißt, wir sind jetzt wieder verbunden und sehen jetzt wieder alle Dateien, die da sind. Wenn wir jetzt einen Blick wieder auf die Remote Share werfen, in unser Testverzeichnis, dann ist auch die Datei Demo.txt angekommen. Also das heißt, bei dieser Reintegration, durch das Setzen des Attributs stoße ich die Reintegration an, das läuft einfach in einem Thread im Hintergrund, durch diese Reintegration wird alles, was ich verändert habe, auch auf dem Server verändert.
Das heißt, die Erkennung, ob ich Netzwerkverbindung habe oder nicht, muss ich selbst
machen? Jein. Also wir haben, das hat der Professor Trommler gerade schon mal gesagt gehabt, wir haben eine Erkennung drin, wenn ich das Netzwerkkabel rausziehe, kommt ein Event und dann erkennt er, dass ich offline bin. Da fehlt noch ein bisschen was, ist noch nicht ganz ausgegoren, aber das kommt auf jeden Fall. Das ist einer der nächsten Schritte, sage ich mal so.
Und was ist mit Quotas? Wenn ich auf meinem NFS-Verzeichnis eine Quota liegen habe und dann zu Hause eine Datei anlege, die größer ist als die Quota im NFS?
Also momentan wird es so sein, dass die Reintegration scheitert, wenn eine Quota auf dem Verzeichnis drauf ist. Aber das sind noch so Sachen, also wie gesagt, es ist prototypisch momentan, da kann man doch sehr viel machen. Ja, bitte?
Das ganze System dann transaktionsbasiert, weil zum Beispiel, ich habe eine größere Datei bearbeitet, mehrere Gigabyte und Netzwerk braucht halt eine Weile und ich verliere halt mittendrin die Verbindung. Wie sieht das dann auf dem Server aus, wenn der die Veränderungen übernimmt?
Also momentan ist es ja so, wie gesagt, dass wir die zufällige Trennung der Verbindung noch nicht berücksichtigen. Also das heißt, man müsste dann wirklich beim Systemcall schauen, ist es noch verfügbar, beziehungsweise braucht er zu lang, Timeout und dann die Verbindung trennen. Es ist jetzt momentan so, also im Cache wird es auf jeden Fall dann hineingeschrieben, aber für den Verlust oder was auch immer ist dann das unterliegende Dateisystem zuständig. Also das heißt, wir haben zum Beispiel ein CIFS oder ein NFS, die erweitern wir nicht um irgendwelche Transaktionssysteme, sondern das bringt das Dateisystem mit oder bringt es nicht mit. Also genau.
Ja. Wie ist denn das mit den Dateisystemrechten? Weil hier habe ich jetzt gesehen, bei der Reintegration,
ja, genau,
da das X dazu war.
Sehr gut aufgepasst. Ja, da ist noch ein Bug drin. gut aufgepasst, ja. Genau, aber das ist auch kein größeres Ding. Ja, da passt was noch nicht. Ja, bitte? On demand momentan. Also vom Server auf den Client, wenn ich das Attribut ofs.offline setze. Also das heißt, ich kann das auch wieder setzen, also rekursiv setzen. Und dadurch wird die Reintegration angestoßen. Wir sind aber dabei oder es sind Überlegungen, da ein anderes Interface noch dazu zu bauen. Momentan sind wir so weit, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt alles mit Linux-Bordmitteln machen oder mit den einfachsten Bordmitteln. Das heißt, ich kann das auf einem System, auf dem ich jetzt nur eine Shell habe, kann ich einfach das Dateisystem nutzen und die Features. Wir haben uns aber auch überlegt, dieses D-Bus-Kommunikationsprotokoll zu verwenden, Desktop Kommunikationsprotokoll und da eine grafische Oberfläche draufzusetzen oder das, da zumindest eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Also momentan muss man es noch dadurch machen, dass man das Attribut setzt. Okay. Ja.
Noch eine Frage zu dem Cache. Werden die Daten praktisch liegen die zweimal auf der Festplatte, wie zum Beispiel bei SVN, dass ich praktisch eine aktuelle Kopie und dann praktisch so wie es vorher aussah auf der Festplatte habe, oder ist das transparent?
Da sind wir jetzt momentan noch dran, mit dem ganzen Konfliktmanagement, Konfliktlösungsmanagement. Da hat der Herr Trommel auch schon einige Ideen und Sachen gebracht, die man da machen könnte. Da ist jetzt auch eine Masterarbeit gelaufen, die habe ich allerdings noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gelesen haben, wie man das anstellen könnte. Momentan ist es so, dass die Datei einfach nur einmal auf der Festplatte im Cache da liegt. Ja. Also, genau. Und in dem Logfile wird im Prinzip nur mitgeschrieben, dass sich die Datei verändert hat und nicht, was sich verändert hat. Also das ist kommt auch noch. Ja.
Um bei dem Beispiel von gerade eben zu bleiben, eine riesige Datei, ein paar Gigabytes, die wurde jetzt im Cache geladen, ein Bruchteil der Datei wurde jetzt modifiziert und geht wieder online.
Ist jetzt momentan so, dass die komplette Datei wieder hochgeschoben wird. Es ist auch ein Problem bei so großen Dateien, so wirklich, wirklich gutes Diffen und so weiter kann man nur bei Textdateien machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Video von, was weiß ich, 3 Gigabyte und dann verändere ich an dem Videofilm was, dann wird es unheimlich schwierig, da nur die Änderungen hochzuschreiben, denke ich. Also da muss man schon, sagen wir so, größere Geschütze aufbauen. Das ist ein bisschen problematisch.
Journaling beim Schreiben in dieser Datei, die dann auch nachgezogen werden können auf dem Server, für den Fall, dass eben auf dem Server keine Änderung
ja.
mehr stattfand.
Nee, das ist auf jeden Fall in Planung, ja. Also zumindest als erstes einmal in Sachen Textdateien und dann muss man mal schauen, also mit dem Diffs und so weiter und dann so ein Journaling ist eventuell auch eine Sache. Da muss man aber auch viel optimieren, denke ich, denn sonst ändert man das und speichert und ändert und speichert und dann werden sämtliche kleine Änderungen dann wieder am Server nachgezogen. Und das bringt dann auch wenig. Also man müsste dann im Endeffekt wirklich schauen, dass man dann aus den vielen Änderungen eine Änderung wirklich machen kann oder eine Aktion machen kann, die dann nur die Sachen auf dem Remote Share verändert. Wer war jetzt als erstes? Da hinten? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Gab es Überlegung, Async einzusetzen
Ja. Ja, 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 gab es im Prinzip auch. Man kann damit auch Verzeichnisse synchronisieren, aber der eigentliche Ansatz von AirSync oder das Coole daran ist ja, dass ich übers Netzwerk synchronisieren kann. Und wenn ich das machen wollte, dann müsste ich diesen AirSync auch auf meinem Server installiert haben. Und das will ich ja nicht. Also genau. Und wir haben eben gesagt, wir machen das so, dass es unabhängig vom Dateisystem ist.
Wie sieht es mit WebDAV aus als Netzwerkdateisystem, was ja kein
müsste laufen, haben wir nicht getestet. Also im Prinzip vom Ansatz her sollten alle Dateisysteme gehen, sagen wir so. Es gibt gewisse, da habe ich Bedenken, zum Beispiel AFS. Weiß ich nicht, wie gut sie das verhält, weil es nur einen einzigen Mountpoint für sämtliche AFS, die es überhaupt gibt, hat. WebDAV müsste auch gehen, genauso das SSHFS. Ja, bitte?
WebDAV kann man ja auch in Fuse einlegen. Also das würde dann funktionieren.
Ja, genau, das hat aber damit nichts zu tun. Ob das jetzt über Fuse läuft oder nicht. Es ist wirklich wichtig, dass man es mounten kann. Das ist eigentlich das ist der Punkt an der Sache. Man muss es mounten können. Jetzt war, ich glaube, du hast was? Ja?
Inwiefern ist das jetzt schon verfügbar zum mal testen oder ist das jetzt noch
nicht? Das ist verfügbar zum Testen. Gibt es unter offlinefs.sourceforge.net. Im Trunk ist jetzt noch ein alter Stand, weil ich habe jetzt die letzten Tage auf einem Branch gearbeitet, den werde ich am Montag oder Dienstag dann reinmergen in den Trunk. Ja, also ansonsten, ich weiß nicht, ich schreibe es vielleicht nachher nochmal dann groß hin, wie die Adresse lautet. Ich glaube, hier und dann da drüben.
Ja. Also, ich finde dann die Zuordnung zwischen Cache, Server und lokalem Verzeichnis statt. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt unterwegs bin, über meinen DynDNS-Account zum Beispiel auf von einem Server daheim die Daten darauf zugreife und später dann daheim bin und denselben Server und einer anderen IP darauf zugreife, kann ich dann trotzdem innerhalb desselben Verzeichnisses mounten,
damit das erkennt? Das klappt momentan noch nicht. Also momentan muss der Server immer die gleiche IP oder den gleichen DNS-Namen haben.
Das heißt, dieses wirkliche Verzeichnis, was wir vorhin gesehen haben,
unter... Ja, genau. Das ist diese URL quasi.
Genau.
Gehasht.
Okay. Ja.
Mhm. Genau, also das ist fix.
Jetzt also war, glaube ich, dazu.
Ja.
Kannst du machen, indem du zum Beispiel den Hostnamen nur ohne Domain verwendest und von außerhalb dir irgendwo ein, also, dass du von außerhalb irgendwo, von innerhalb hast du zum Beispiel ein eigenes DNS-Master, der kann ein dynamisches DNS innerhalb DHCP.
Ja, genau, das will ich ja nicht. Aber ich könnte es auch genauso gut lokal in die Hostdatei reinschreiben.
Genau, also die einfachste Möglichkeit ist dann einfach zu schauen, die URL immer in die gleiche IP abzulösen. Wo war jetzt die nächste Frage? War hier drüben was? Okay, machen wir ganz vorne weiter.
Wir sprechen die ganze Zeit von Dateien synchronisieren vom Server zum Rechner hin und umgekehrt. Wie verhält sich das mit Dateien löschen? Werde ich dann meine Dateien wieder los?
Ja. Die Dateien werden wir auch wieder los, genau. Also das geht auch im Hintergrund automatisch. Wenn ich die lokal lösche, wird das in dem Logfile mitgeschrieben und wird die auch entfernt wieder löschen. Ja. Okay, vielleicht jetzt die letzte Frage.
Okay, noch eine Frage. Angenommen, ich habe eine Datei, die nicht als offline markiert ist.
Ja.
Und ich habe die gerade geöffnet und trenne dann die Verbindung, indem ich dieses Active-Attribut wegnehme. Was passiert dann mit dieser offenen Datei?
Dann passiert genau das, was passieren würde, wenn man das Dateisystem einfach trennt oder den Netzwerkstecker einfach rausziehen würde, wenn man die Datei gerade geöffnet hat. Also es... undefinierten Zustand, sage ich mal so. Weil es ist im Prinzip nur, das, was man dann sieht, ist nur das Dateisystem selbst, mehr oder weniger. Also das, auf das, was nicht offline verfügbar ist, verhält sich, ich sage mal so, nahezu so wie das Dateisystem, das da drunter liegt. Weil es eigentlich nur eine Weiterleitung ist an das Dateisystem. Mehr macht es nicht. Die nicht offline verfügbaren sind eine reine Weiterleitung nach unten. Und nur bei denen, die ich als offline kennzeichne, habe ich die Möglichkeit zwischen Cache und Offline und Remote auszuwählen. Okay.
So, ich unterbreche sehr ungern hier. Ich möchte nur, wir haben auch nur Zeit, ich habe überhaupt kein Problem mit den Fragen. Ich möchte nur den Herrn Jähnl fragen, ob er mit der Präsentation fertig ist.
Jawohl.
Oder ob Sie noch was zu zeigen haben.
Also ich könnte noch einen Punkt zeigen, und zwar das Konfliktattribut. Ich weiß nicht, es können sich aber vielleicht auch Interessierte dann einfach direkt bei mir melden. Oder beim Herrn Trommler. Und dann können wir da nochmal drüber diskutieren oder das einfach mal kurz anschauen, wie weit es denn schon gegoren ist, sage ich mal so. Okay, dann würde ich sagen, ich schließe die Präsentation damit ab.